SRF 2 Kultur.
Am 5. Februar 1916, also vor genau 100 Jahren, starteten im Zürcher Cabaret Voltaire in der Spiegelgasse junge Asylanten ein Experiment und nannten es Dada. Sie laborierten öffentlich mit den unterschiedlichsten Künsten und beeinflussten damit entscheidend das Kunstverständnis des 20. Jahrhunderts. Der Frage, wie es dazu kam und wohin Dada führte, geht heute, nach 100 Jahren, Harald Pfeiffer in seiner Sendung »Die Weltbewegung aus der Spiegelgasse – Dada als Anstoß« nach.
Auf den Telegrafenstangen sitzen die Kühe und spielen Schach. Den Lila, von der Herr Meier sprach. Die Nachtmahr aus dem Salon. Ja, ja, Sonja, da sehen. Fahr ich an und schreien. Der ganze Monist.
Kaiser Wilhelm II. Hatte den Satz »Nun aber wollen wir sie dreschen« noch nicht gesagt. Dada, die Attacke auf das bürgerliche Kulturverständnis, war noch nicht ins Leben gerufen. Noch war alles beim Alten. Die Bohème führte in Berlin wie in München in den Cafés oder Nachtlokalen ein reges Leben. In diesen Kreisen verkehrte Hugo Ball und seine Freundin Emmy Hennings. Beide waren noch nicht 30. Ihre Idole waren Erich Mühsam, Kandinsky, Johannes R. Becher, vor allem aber Frank Wedekind. Dessen Stücke wurden in den Kammerspielen gezeigt, wo Hugo Ball Dramaturg war. Selbst zu erleben auf dem Brettl war der große Meister in Kathi Kobus' Künstlerkneipe Simplicissimus. Dort traten auch Ball und die Hennings auf. Angefreundet hatten sie sich mit Richard Hülsenbeck. Mitte 20, er war Student, das heißt, er saß zumeist im Café Stephanie und redete mit anderen über Kunst. Abends ging er dann in den Simplicissimus, um vielleicht mit den Größen der Szene ins Gespräch zu kommen, also Mühsam oder Wedekind.
Ein junges Mädchen kam nach Baden, Brigitte B. war sie genannt, fand Stellung dort in einem Laden, wo sie gut angeschrieben stand. Die Dame, schon ein wenig älter, war dem Geschäfte zugetan. Der Herr, ein höherer Angestellter, der königlichen Eisenbahn.
Pamela Wedekind mit einem Lied ihres Vaters. Irgendetwas lag in der Luft. Man wartete auf ein Ereignis, das den Stillstand im Reich beenden konnte. Für Steffen Mensching, den Dichter, heute Theaterleiter, wie auch einst Teil des Clowns-Duos Wenzel Mensching, ist dieser Stillstand ein altes Thema.
1916 endet eine Periode ewiger Restauration. Die Zeit von dem Ersten Weltkrieg in Europa, in den Zentralmächten, war die seit 1870 das Bewusstsein, es passiert eigentlich gar nichts. Es geht immer so weiter, es wird alles technisch irgendwie ein bisschen besser, die Gasbeleuchtung wird besser und der Verkehrsnetz wird besser und so weiter und man kann telefonieren, aber eigentlich sozial passiert so gut wie nichts. Deswegen ja auch die Emphase, mit der die in den Krieg gezogen sind.
Zum Krieg fehlte also nicht mehr viel. Aus heutiger Sicht ist es kaum zu erklären, dass, als er angezettelt war, ausgerechnet Intellektuelle und Künstler mit Feuereifer in die Schützengräben wollten, auch Richard Hülsenbeck. Doch die Anzahl der Freiwilligen war so groß, dass man ihn abwies.
Ich wurde schließlich Kriegsfreiwilliger in einem Feldartillerieregiment, lebte 2 Monate in Baracken, schlief auf Strohsäcken, betäubt von Urindunst und anderen Gerüchen des Patriotismus, bis ich krank wurde. Und man mich kurzerhand mit der Bemerkung entließ, wie schlimm für sie, dass sie ihr Leben fürs Vaterland nicht lassen können.
Auch Hugo Ball hatte sich mit Eifer gemeldet, wurde aber als untauglich eingestuft. Da setzte er sich einfach als Zivilist in einen Soldatenzug nach Lüttich. Nach kurzer Zeit wurde er entdeckt und nach Hause geschickt. Aber er hatte in den wenigen Tagen das Grauen erlebt.
Sie lehrten uns,
man seine Hände legt, um stramm zu stehen. Und dass es unsere Pflicht sei, für den Staat ihn blind gehorchend in den Tod zu gehen.
Wenzel singt Johannes R. Becher. Hugo Ball war vom Krieg geheilt. Als im Frühsommer 1915 Hugo Ball dann doch noch einen Gestellungsbefehl bekam, floh er unter falschen Namen nach Zürich. Dort waren er und Emmy Hennings erst einmal sicher. Nur die allgemeine Stimmung hatte sich gegen die deutschen Emigranten gerichtet und beide waren völlig mittellos. Er konnte dichten, schreiben und Klavier spielen, sie konnte singen, Verse deklamieren und auch etwas tanzen. Aber keiner brauchte das. Und jene, die sie dann doch auftreten ließen, waren selber Hungerleider oder Filous. Das hatten sie bereits in Basel im Varieté erlebt. Emmy Hennings war verzweifelt.
Lieber Gott, gib, dass niemals jemand erfährt, woher wir gekommen sind. Und wenn jemand zufällig diese Zeilen liest, so mache, dass er sie nicht versteht. Mach jeden richtigen Falschen und falschen richtigen Pass echt, dass wir ungehindert passieren können. Gib, dass man auf keinem Magistratsbüro gegen unsere Anwesenheit etwas einzuwenden hat. Sind wir nicht Ausländer auf dieser Welt? Wir sind Immigranten und im Exil, überall.
In dieser Atmosphäre entstand der Dadaismus. Also nicht sofort und wie gesagt aus purer Not, denn von etwas musste man ja leben, aber immer dabei war Hugo Balls große Leidenschaft für die Welt und die Kunst. Seine Ablehnung der bürgerlichen Kultur ist in einem Satz zu erklären. Eine Kultur, die einen Ersten Weltkrieg möglich gemacht hat, ist nichts wert. Sie hatten ein kleines Zimmertheater in der Spiegelgasse angemietet. Es bekam den Namen Cabaret Voltaire. Und dann kamen wie aus dem Nichts junge Leute zusammen, die zwischen 20 und 30 waren. Neben Emmy Hennings und Hugo Ball waren das der Franzose Hans Arp, seine spätere Frau Sophie Teuber aus Zürich, die Rumänen Tristan Tzara und Marcel Janko, ebenso Hans Richter und Richard Hülsenbeck aus Deutschland. Abgesehen von Sophie Teuber waren allesamt geduldete Flüchtlinge. Hülsenbeck beschreibt die Lebensumstände, in denen Dada Gestalt annahm, als deprimierend.
Das Wort Dada wurde aber im Februar 1916 wie Jesus Christus in einem Pferdestall geboren. In diesem Pferdestall, der von einem ingeniösen Architekten in eine obere und eine untere Etage eingeteilt worden war, bewohnte mein Freund Hugo Ball mit seiner Freundin Emmy Hennings den oberen Teil. Unten hatte sich eine Art von Modistin breit gemacht. Der ganze Holzverschlag, der die Wiege der bedeutendsten Weltreligion werden sollte, lag im Hof eines alten Hauses, das nach Kot, Mohrrüben und Wäschestücken roch. Es war eine jämmerliche Wohnung.
Im Cabaret Voltaire wurde Kulturgeschichte geschrieben. Eine Initialzündung für die moderne Kunst. Zunächst wussten sie nicht, was sie da machten. Sie produzierten unreflektiert. Sie hatten nicht einmal einen Namen für ihr übermütiges Treiben. Wie es dann zum Begriff Dada kam, darüber wird unterschiedlich berichtet. Ball schreibt, er habe den Begriff Dada Mitte April 1916 erfunden. Dann gibt es noch die Geschichte vom Messer, das wahllos in ein französisches Wörterbuch gestochen, bei Dada stecken geblieben sei. Emmy Hennings schrieb später, vielleicht nicht ganz ernst, Dada, dieses Wort stammt von mir. Genau genommen ist Dada schon in München in einem Chanson von Hugo Ball, Klabund und der Chansonsängerin Marie Kirndörfer aufgetaucht.
O Eduard, steck den Degen ein, was denkst du dir denn da dabei des Morgens um 16:30? Er sagt nichts mehr da drauf, er stützt sich auf den Degenknauf und macht sich auf die Strümpfe.
Hugo Ball und seine Freunde hatten sich vorgenommen, täglich außer Freitag ein neues Programm auf die Bühne zu bringen. Dabei halfen seine Kleinkunsterfahrungen aus dem Simplicissimus mit Wedekind, Mühsams Revoluzer, Else Lasker Schüler, Kandinsky, auch etwas Chat Noir, und die Musik stammte vom von ihm verehrten Max Reger oder auch Strawinsky. Nach knapp 4 Wochen schrieb Ball, ein undefinierbarer Rausch habe sich im Cabaret Voltaire aller bemächtigt, es drohe aus den Fugen zu geraten und das auch deshalb, weil das Publikum aufgefordert war, ins Geschehen einzugreifen.
Spät gegen 12 Uhr kommt eine ganze Gesellschaft holländischer Jungs. Sie haben Benjos und Mandolinen mitgebracht und benehmen sich wie die kompletten Narren. Einen aus ihrer Clique nennen sie den Öl im Knie. Dieser Herr Öl im Knie macht den Obermimen, indem er drapiert aufs Podium steigt und unter allerhand Verrenkungen, Beugen und Schlottern der Knie Eccentric Steps vorführt. Ein anderer lang blond, brav Kerl, dem was rechts aus den Augen schaut, nennt mich in einem fort und unendliche Male forciert Herr Direktor und bittet um die Erlaubnis, ein wenig tanzen zu dürfen. Also tanzen sie und stellen schließlich das ganze Lokal auf den Kopf. Sogar der alte Jan mit seinem gepflegten Bart und ergrauten Haar, unser würdiger Grillruhm und Herbergs Vater, beginnt feurige Augen und Klappschritte zu machen. Die klimpernde Kirmes setzt sich bis auf die Straße fort.
Und Lenin wohnte gleich nebenan. Abend für Abend entwickelte sich nun der Dadaismus im Cabaret Voltaire. Zum einen durch den Zwang, 6 Tage in der Woche ein neues Programm zu zeigen, und zum anderen dadurch, dass das Publikum aufgefordert war, jederzeit einzugreifen. Das Phänomen Dada mit Interaktion und Gruppendynamik hat Professor Karl Riha seit 40 Jahren eingehend untersucht.
Wenn mehrere kreative Leute beisammen sind, unterscheiden sie sich in der Art ihrer Kreativität. Auf der anderen Seite merken sie aber schnell, dass sie in irgendeiner Weise zusammengehören, dass sie also dann doch in ihrer Verschiedenartigkeit etwas Gemeinsames sind. Und das ist bei den Dadaisten der Fall gewesen. Dadurch kommt auch zustande, dass man sich hat anregen lassen durch seine Genossen. Also dass seine Lautgedichte hängt damit zusammen, dass er selber sich für die anderen Tätigkeiten der Dadaisten interessiert hat und dass da so eine Art Wechselspiel entstanden ist.
Das war ein modernes Kunstverständnis, sagt der heutige Direktor des Hauses in der Spiegelgasse, Adrian Nurz.
Beim Happening war ja auch wichtig, dass es mit Beteiligung der Besucher geschieht. In dem Sinne war das Cabaret Voltaire ein einziges langes Happening von 4 Monaten, weil ja die Besucher, die kamen, das waren ja auch Künstler, waren als Künstler eingeladen, auch auf die Bühne zu treten und mitzumachen. Und ich glaube, dass das, was wir heute so ein bisschen sehnsüchtig als Entstehungsmythos von Dada anschauen, hat natürlich sehr viel mit dieser Interaktion, mit diesem Geschehnis, also Happening, zu tun.
Einer trieb den anderen an. Richard Hülsenbeck, Marcel Janko und Tristan Zara sprachen auf der Bühne gleichzeitig verschiedene Texte und nannten das Simultangedicht. Hugo Ball zog dann mit seinem Lautgedicht nach. Die Grenzen zwischen den Künsten verschwammen. Es wurde gesungen, getanzt, deklamiert und gemalt, auch musiziert, wobei die Masken von Marcel Janko dem Ganzen eine rätselhafte Aura verschafften. Alles, um die alte Ordnung, die ja auch Krieg bedeutete, zu zerstören. Gedanklich hatte das Konsequenzen.
Kant, das ist der Erzfeind, auf den alles zurückgeht. Mit seiner Erkenntnistheorie hat er alle Gegenstände der sichtbaren Welt dem Verstande und der Beherrschung ausgeliefert. Er hat die preußische Staatsräson zur Vernunft erhoben und zum kategorischen Imperativ, dem sich alles zu unterwerfen hat. Seine oberste Maxime lautet: Raison muss a priori angenommen werden.
Langsam begannen sie, ihr übermütiges Treiben theoretisch zu hinterfüttern. Nicht zuletzt für ihr Selbstverständnis. Sie schrieben ein Manifest nach dem anderen. Richard Hülsenbeck.
Edle und respektierte Bürger Zürichs, Studenten, Handwerker, Arbeiter, Vagabunden, Ziellose aller Länder, vereinigt euch. Im Namen des Cabaret Voltaire und meines Freundes Hugo Ball, dem Gründer und Leiter dieses hochgelehrten Institutes, habe ich heute Abend eine Erklärung abzugeben, die Sie erschüttern wird. Ich hoffe, dass Ihnen kein körperliches Unheil widerfahren wird, aber was wir Ihnen jetzt zu sagen haben, wird Sie wie eine Kugel treffen. Wir haben beschlossen, unsere mannigfaltigen Aktivitäten unter dem Namen Dada zusammenzufassen. Wir fanden Dada, wir sind Dada und wir haben Dada. Dada wurde in einem Lexikon gefunden. Es bedeutet nichts. Dies ist das bedeutende Nichts, an dem nichts etwas bedeutet. Wir wollen die Welt mit nichts ändern. Wir wollen die Dichtung und die Malerei mit nichts ändern. Und wir wollen den Krieg mit nichts zu Ende bringen. Tristan Zara Suaheli. Schaukel, Io, schaukeln. Schaukel, Io, schaukeln. Du Ma-Sitti, komm auf die Schaukel, setz dich und schaukele. Wenn die Zeit der Hirse schaukelt, wollen wir die frische Hirse schaukeln. Hirse im Ort und schaukeln, vor Freude schaukeln. Meine Mutter sagte mir, verjage die Hühner. Ich aber kann nicht fortjagen, die Hühner. Hier sitze ich ohne Füße, und der Reis der Mutter wird von den Vögeln gefressen. Ich.
Tristan Zara. Er war der Jüngste in der Runde. Als er in Zürich ankam, war er gerade mal 20. Er konnte jederzeit alle Glocken läuten, dass man Dada einfach nicht überhören konnte, und er war ein gnadenloser Egozentriker. Sicher ist die Exotik, mit der er gerade spielte, heute nicht mehr so eindrucksvoll wie vor 100 Jahren, doch eine geheime Kunstwelt kann man daraus immer noch bauen. Das macht Andreas Thiel, der Kabarettist und Provokateur. Hier sein Lied zum besseren Verständnis der morgenländischen Kultur.
Blinder Arabe, entschwand, geschwind, verwirrt im Sand. Oase in Sicht, aber sah sie nicht, irrt weiter. Grund ist vermisst, Begleiter und Hund. Araber mit Dattel und Feigen übt betrübt Kamelsattel besteigen. Aber verfehl. Problem nach Stunden verschwitzt überwunden, in dem Kamel Sitzbefehl gefunden.
Ich bin als junger Künstler stark von den Dadaisten beeinflusst worden. Ich habe von den Dadaisten drei Dinge gelernt. Erstens, Absurdität ist lustig, denn sie macht Sinn in einer sinnlosen Zeit. Zweitens, lass alle Schnörkel weg und zeig den Kern einer Sache, um zu zeigen, dass die Sache keinen Kern hat. Drittens, falls die Sache einen Kern hat, lass ihn weg und zeig die Schnörkel. Das ist eigentlich das Beste, weil dann können die Leute in der Theaterpause oder nach der Vorstellung den Kern selbst diskutieren und es wird etwas Wunderbares geschehen. Sie werden auf etwas stoßen, und zwar auf den Kern der Sache.
Dada war nicht nur in Zürich ein reiner Männerverein. Es wetteiferten Individualisten und Exzentriker. Emmy Hennings und Sophie Teuber-Arp spielten eine Nebenrolle, wenngleich sie mit ihrem Tanz und Gesang so manche Abende, die allesamt dramaturgisch mit heiser Nadel geheftet waren, vom Auseinanderbrechen bewahrt hatten. Sie akzeptierten das übliche Frauenbild. Emmy Hennings gestand später:
Ich habe eine Aversion gegen den Dadaismus gehabt. Es waren mir zu viele Leute entzückt davon. Es war nichts Rares und nichts Bares, weder Fisch noch Fleisch, und die Dadaisten haben ja zuerst selbst nicht gewusst, was es ist. Das ist ein Kompliment. Hätte man nur nicht zu früh mit der Interpretierung begonnen.
Tänzerin, ein Gedicht von Emmy Hennings.
Dir ist, als ob ich schon gezeichnet wäre und auf der Totenliste stünde. Es hält mich ab von mancher Sünde. Wie langsam ich am Leben zehre. Und ängstlich sind oft meine Schritte, mein Herz hat einen kranken Schlag und schwächer wird's mit jedem Tag. Ein Todesengel steht in meines Zimmers Mitte. Doch tanz ich bis zur Atemnot. Bald werde ich im Grabe liegen und niemand wird sich an mich schmiegen. Ach, küssen will ich bis zum Tod.
Sophie Teuber-Arp hatte eine Sonderstellung. Mit einem Bein stand sie in der Zürcher Bohème und mit dem anderen als Kunstgewerbeschullehrerin in der bürgerlichen Gesellschaft. Als Schweizerin erfuhr sie eine späte Ehrung. An Dada lag das aber nicht, sagt der meisterhafte Geschichtenerzähler, Dichter und Liedermacher Franz Hohler.
Ja gut, heute haben wir immerhin noch die Sophie Teuber-Arp, die damals auch dabei war, auf unserer 50er-Note. Und das passiert wohl mancher großen Kunst, dass sie irgendwann mal eingenommen wird von der bürgerlichen Wohlanständigkeit und sogar würdig ist, die Schweizerische Nationalbank mit ihren Produkten zu zieren.
Unser Kabarett ist eine Geste. Jedes Wort, das hier gesprochen und gesungen wird, besagt wenigstens das eine, dass es dieser erniedrigenden Zeit nicht gelungen ist, uns Respekt abzunötigen. Was wäre auch respektabel und imponierend an ihr? Ihre Kanonen? Unsere große Trommel übertönt sie. Ihr Idealismus? Er ist längst zum Gelächter geworden in seiner populären und seiner akademischen Ausgabe. Die grandiosen Schlachtfeste und kannibalischen Heldentaten? Unsere freiwillige Torheit, unsere Begeisterung für die Illusion wird sie zu Schanden machen,
sagt Hugo Ball. Am 23. Juni trägt er im Cabaret Voltaire seine ersten Lautgedichte vor, von denen das bekannteste Karawane ist. Das, im originalen Schriftbild, ist, wie auch das Foto mit Hugo Ball im Röhrenkostüm, seither das Markenzeichen für den Zürcher Dadaismus. Das Gedicht hier gesprochen von Karl Riha.
Jolifanto Bamba, o Falibambla, Grossiga Mpfahabla Horem, Igega Goramen, Higo Bloiko Russulu Huyu, Holaka Holala, Anlogobung, Blagobung, Blagobung, Posso Fataka, Champavula Vusa Olobo, Hei Tata Gorem, Eschige Zumbada, Wulubu, Subudu, Uluvu, Subudu, Tumba Baumf, Kusa Gauma Baumf.
4 Monate fast täglich ein neues Programm zu zeigen, das hat alle erschöpft. Die Zeit in der Spiegelgasse war vorbei. Hugo Ball hält am 14. Juli 1916 im Zunfthaus zur Waag sein erstes Dada-Manifest.
Dada ist eine neue Kunstrichtung. Das kann man daran erkennen, dass bisher niemand etwas davon wusste und morgen ganz Zürich davon reden wird. Dada stammt aus dem Lexikon. Es ist furchtbar einfach. Im Französischen bedeutet's Steckenpferd. Im Deutschen, adio, steigt mir bitte den Rücken runter, auf Wiedersehen ein andermal. Im Rumänischen, ja, wahrhaftig, Sie haben recht, so ist es. Jawohl, wirklich, machen wir, und so weiter. Ein internationales Wort. Nur ein Wort und das Wort als Bewegung. Es ist einfach furchtbar. Wenn man eine Kunstrichtung daraus macht, muss das bedeuten, man will Komplikationen wegnehmen. Dada Psychologie, Dada Literatur, Dada Bourgeoisie und ihr, verehrteste Dichter, die ihr immer mit Worten, nie aber das Wort selber gedichtet habt, Dada Weltkrieg und kein Ende, Dada Revolution und kein Anfang, Dada ihr Freunde und auch Dichter, allerwerteste Evangelisten, Dada Zara, Dada Hülsenbeck, Dada Mdada, Dada Mdada, Dada, Hü, Dada, Za.
Mein Manifest beim ersten öffentlichen Dada-Abend war eine kaum verhüllte Absage an die Freunde. Sie haben es auch so empfunden. Hat man je erlebt, dass das erste Manifest einer neu gegründeten Sache die Sache selbst vor ihren Anhängern widerrief? Und doch war es so. Wenn die Dinge erschöpft sind, kann ich nicht länger dabei verweilen. Das ist mir von Natur so gegeben. Alle Gegenüberlegung würde wenig fruchten.
Dada trat aus der Nische und wurde in den großen Sälen der Stadt zur öffentlichen Angelegenheit. Dabei gelangte nun die bildende Kunst mehr in den Mittelpunkt und die veranstalteten Soireen und Dada-Abende hatten einen Best-of-Charakter. 3 Jahre später, am 9. April 1919, war dann die letzte Dada-Soiree, die mit einem Tumult endete. Ein Schlusspunkt, der sich einfach so ergeben hat, wie Adrian Notz sagt.
Das hat sich in nichts aufgelöst, weil alle weggefahren sind. Also Zara nach Paris, Hugo Ball war schon früher ins Tessin abgereist, hat sich den christlichen Mysterien gewidmet. Und Richard Hülsenbeck war in Berlin schon ab 1918 und dann da quasi die Dada-Bewegung begründet. Ich glaube, das letzte Produkt, das noch hier entstanden ist, war der Zeltweg, ein Magazin, das wirklich mehr so ein quasi Abschiedsbrief war.
Die gegensätzlichsten Protagonisten der Gruppe waren der Jüngste und der Älteste, der Philosoph und Poet Ball und der rührige Selbstdarsteller Zara, die beide auf das dadaistische Geschehen in Zürich entscheidenden Einfluss hatten.
Als persönliche Leitfigur ist Hugo Ball für mich sehr wichtig, aber wenn man von Dada spricht, dann sind es eben beide. Also, und nicht entweder oder, sondern dass man quasi beides zugleich. Und ich mache das gerne fest im Dada-Manifest von Hugo Ball im ersten, das er im Zunftfest zur Waag vorgelesen hat, wo er dann sagt, wie erlangt man die ewige Seligkeit, indem man Dada sagt? Das wäre dann quasi Hugo Ball. Und wie wird man berühmt, indem man Dada sagt? Das ist dann Tristan Zara. Und wahrscheinlich, wenn man dann beides vereint, kommt man zum dritten Satz mit edlem Gestus und feinem Anstand bis zum Irrsinn, bis zur Bewusstlosigkeit. Und das ist eine Haltung, die da zum Ausdruck kommt, die meiner Meinung nach, so kryptisch es auch klingt, Dada quasi wie in drei Sätzen zusammenfassen.
Dada ist eine Rose, die eine Rose im Knopfloch. Dada redet mit einer Menschen. Dada hat Hände und Dinge unternehmen, die weder ein Häuschen, die stets fängt mit dem Ende an.
Dada war nun bereit für die Welt. Zurück blieb in Zürich ein kleines Haus in der Spiegelgasse, dessen heutiger Direktor Adrian Notz den Wandel in den letzten 100 Jahren beschreibt.
Bis in die 70er Jahre hinein war es immer noch das gleiche Restaurant, das hieß Meierei. In den 70er, 80er Jahren war es ein Pub. In den 90er Jahren war es mehr oder weniger zu. Und dann wurde es 2001 besetzt von Künstlern, also das ganze Gebäude, weil das Gebäude wurde von einer Versicherungsfirma gekauft, von Swiss Life. Und da hatte man die Befürchtung, dass es Luxuswohnungen gibt und eine Apotheke reinkommt. Die Luxuswohnungen sind jetzt hier, aber die Apotheke konnte quasi verhindert werden durch diese Besetzung, dass die Schweizer und die Zürcher überhaupt mal ein Bewusstsein dafür kriegten, dass wir hier ein kulturelles Erbe haben.
Die Erhaltung des Hauses ist erfreulich. Durch einen Besuch kann man einen Eindruck bekommen, wie es vermutlich vor 100 Jahren war. Aber irgendwie bekommt man das Gefühl nicht los, dass das Haus nun in Besitz derer ist, gegen die Asylanten von 1916 angetreten waren. Auch spricht die Pflege des Erbes der Dadaisten etwas gegen die Haltung der Gepflegten. Freilich weiß keiner, wie es anders gehen sollte. Andreas Thiel, der die Provokation ebenso mag wie die Dandy-Pose, meint, Dada werde in ungeschützten Räumen fortbestehen.
Der Geist ist Dada, der weht natürlich in voller Frische, aber ganz woanders. In der Poetry-Slam-Szene beispielsweise. Vermutlich wissen die jungen Slammer gar nicht, wie sehr sie mit den Dadaisten verwandt sind. Und das ist auch gut, sonst würden sie kopieren und nicht neu erfinden. Weil genau das hält den Geist des Dada frisch. Versuche eine Kunstform am Leben zu halten und du wirst sie erwürgen. Aber versuche neue Wege zu gehen und du wirst auf die gleichen Dinge stoßen, wie schon die alten gestoßen sind, nur von einer anderen Seite.
Franz Hohler ist ein Freund und Verehrer, aber selbst kein Dadaist. Er weiß sie alle zu schätzen wie liebe Freunde.
Es gibt schon Texte von mir, denen vielleicht die Dadaisten zu Pate standen. Aber als reiner Dadaist habe ich mich nie gefühlt. Das wäre irgendwie zu kurz gegriffen. Aber die Verwandtschaft ist da. Die Liebe zum Absurden oder die Liebe zur plötzlichen Pointe oder auch zur Nullpointe, nicht? Meine kürzeste Geschichte, der große Zwerg. Es war einmal ein Zwerg, der war 1,89 Meter groß.
Die Überschrift steht also zurecht. Und eine Hommage an Hans Arp hat er geschrieben und die ist heiter und ausgesprochen freundlich. Als Arp starb, blieb, was er schrieb und malte und klebte, er lebte. Hallo Hans, auch ich kann's, dein Franz. Und es führte Dada 1919 in die Nachbarschaft. Der Jurist und Literat Walter Serner brachte mit 3 kühnen Aktionen in Genf die bürgerliche Welt durcheinander. Claire Goll beschreibt den Magier.
Er war ein Sonderling, sehr wienerisch, mit viel Witz und Verstand. Und er zog alles ins Lächerliche. Er besuchte die Dadaisten ebenso oft wie andere Gruppen, ohne sich jemals von irgendwas mitreißen zu lassen. Er hielt auf Abstand. Sein Pessimismus beeinflusste besonders Zara, der sich von ihm auch die hochnäsige und nihilistische Maske abguckte.
Serner besaß alle Eigenschaften, die ein Hochstapler braucht. Umgangsformen, Charme und wie gesagt Geist. Er wusste, wie man den guten Ton und die guten Manieren effektvoll verletzen kann. Und das tat er dann mit Sorgfalt. Sein wichtigstes Buch ist Die letzte Lockerung, ein Handbrevier für Hochstapler oder solche, die es werden wollen. Dienliche Hinweise gibt es in diesem Ratgeber in großer Zahl, aber nicht für die dumpfen und feigen Kandidaten, sondern für solche mit Stil und Format.
Wo immer du auch seist, sage dir dies: Alles, was um mich herum vorgeht, kann auch gespielt sein. Dann wirst du gesund bleiben und es wird dir wohl gehen auf Erden.
Mit Tristan Zara veranstaltete Walter Serner den ersten dadaistischen Weltkongress. Da gab es kuriose Anträge und frappante Abstimmungen, aber das war alles im Grunde das von Dada zu Erwartende. Dass der Kongress dennoch der Rede wert wurde, dafür hatte er gesorgt. Der Berliner Börsenkurier berichtete am 7. Januar 1920.
Es kam zwischen Tristan Zara, dem Gründer des Dadaismus, und dem bekannten dadaistischen Philosophen Serner, dem Vorsitzenden des Kongresses, zu einem heftigen Wortwechsel, in dessen Verlauf Serner plötzlich einen Browning zog und 4 blinde Schüsse auf Zara abgab, der so viel Geistesgegenwart besaß, sofort vom Stuhl zu sinken. Die Folge war jedoch, dass die zahlreich besetzte Galerie, welche nicht daran zweifelte, dass scharf geschossen worden war, eine Panik ergriff, die nur durch das rasche und umsichtige Eingreifen einiger kluger Köpfe noch rechtzeitig eingedämmt werden konnte. Polizeiorgane, die unmittelbar danach erschienen, räumten den Saal und brachten Serner und Zara auf das nächste Kommissariat, von wo sie nach kurzem Verhör wieder freigelassen, von den auf der Straße wartenden Dadaisten im Triumph auf den Schultern bis zu ihrem Hotel getragen wurden.
Serner machte Theater, wo er wollte. Und als Resonanzraum benutzte er die Neugier der Öffentlichkeit und deren Freude am Skandal. Bei den Dadaisten genoss er großes Ansehen. Zum Weltkongress in Genf waren namhafte Künstler gekommen, so André Breton, Christian Schad, Paul Eluard, Alexander Archipenko, wie auch Igor Strawinsky. In Genf folgten dann noch in gleicher spektakulärer Weise ein Grand Ball und ein Meeting unter freiem Himmel. Dann verschwand Walter Serner auf dadaistische Weise spurlos. Heute weiß man, dass er weiter literarisch gearbeitet hat, als Jude im Prager Ghetto landete und von den Nazis 1942 ermordet wurde.
No. No moon. Kili kili kik, kili kore o, tum tkum nung tum. An jedem Ort hat sich eigentlich Dada auch unterschiedlich konstruiert. Und in Berlin ist es so, dass da in der Tat auch neue Leute dazugekommen sind, die auch neue Zuspitzungen gesucht haben. Und insofern war Dada Berlin politischer als meinetwegen Dada Zürich, was aber nicht heißt, dass Dada Zürich unpolitisch gewesen sei. Man muss da differenzieren und kommt dann zu Verbindungslinien und zu Trennungslinien. Das gehört aber zu jeder lebendigen Bewegung dazu, dass man nicht alles über einen Leisten schlägt. Insofern war doch jeder Dadaist auch eine eigene Größe.
mit eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, eigenen Herausforderungen, und die muss man akzeptieren.
Karl Rieha. Die letzte Soiree in Zürich war noch lange nicht veranstaltet, da ging Richard Hülsenbeck schon zurück nach Berlin. Der Krieg und der Hungerwinter hielten ihn nicht davon ab. Er wollte dort eine dadaistische Filiale eröffnen.
Ich kam im Januar 1917 nach Berlin. Um den Berliner Dadaismus begreifen zu können, muss man sich des fundamentalen Unterschieds zwischen Deutschland und der Schweiz in einem Augenblick bewusst sein, in dem die Herren, die den Krieg gewollt und inszeniert hatten, bleich und schwankend über eine eventuelle Niederlage nachdachten. In der Schweiz gab es keinen Mangel. Man lebte in einer reichlichen Mittelmäßigkeit mit dem Gestus des zufriedenen Zuschauers, der sieht, wie die Wut des Stierkampfes vor seinem gut gezimmerten Sessel ausgetragen wird. In Berlin hatte man soeben einen Winter überstanden, wo man im Begriff war, Brot aus Stroh zu backen. Im Mittelpunkt des deutschen Interesses stand die Kohlrübe, die man als Torte, Hasenbraten und Malzbier vorgesetzt bekam. Es begann die wilde, skrupellose Schiebung, jede moralische Hemmung fiel. Auf den Straßen brüllten sich die Menschen an wie wilde Tiere. Zehntausende starben vor Unzufriedenheit.
Dada in Berlin war großstädtischer als in Zürich. Hier paarte sich die Anarchie mit politischem Angriff. Zur Berliner Gruppe gehörten in der Hauptsache Raoul Hausmann, Johannes Bader, Franz Jung, Wieland Herzfelde und sein Bruder John Hartfield, wie auch George Cross und Walter Mehring. Hier spielte das Grafische und die Malerei eine große Rolle. Die Aktionskünstler waren Raoul Hausmann und vor allem Johannes Bader. Der war raffiniert und unberechenbar, außerdem unangreifbar, weil er wegen psychischer Leiden schuldunmündig war. Die Berliner waren alle Ende 20, nur Johannes Bader und Raoul Hausmann waren schon etwas älter. Sie verstanden den Dadaismus, wie sie ihn haben wollten, etwas dreister. Raoul Hausmann zum Beispiel schrieb sein Lautgedicht. Ball hatte noch auf den Klang der Laute geachtet, der interessierte den Berliner Dadaisten aber nicht mehr.
Fms bift ö zäu. Begiff? Mü. Offe, a. Beditz, bediku, kutüe.
Die Brüder John Hartfield und Wieland Herzfelde, wie auch George Cross, veröffentlichten sofort Zeitungen. 1919 erschien als erstes Blatt Jedermann sein eigener Fußball. Später die Pleite, alle reichlich versehen mit typografischen Experimenten und Bildern von Cross, wie auch Fotomontagen von Hartfield. Weiter gehörte zu Dada Walter Mehring, der gerade zum Star der Kabarettszene wurde. Er war ein Meister des Couplets, schnell und scharf wie die Zeit.
In Autodress ein Selfmade kennt. Passage frei, der Präsident. Die Heilsarmee stürmt das Café. Ein Geistprolet verreckt im Dreck. Ein Girl winkt mit dem Schottenband, ein Kerl feilscht am Kokottenstand. Her mit dem Scheck ist alles Schnuppe. Komm, süße Puppe. Ob Keilerei, ihr Knutsch, 1, 2, 3. Rutsch mir den Buckel lang, Buckel lang. Der Berliner Kutsch auf dem Schunkelstrang, große Ballina, Berlin, Berlin, bei Mutter Jrin, kann jeder Mang.
Der absolute Höhepunkt in Berlin war die Dada-Messe 1920. Sie wurde ein großer Erfolg. Mit 176 Werken war sie die umfangreichste Ausstellung der Dada-Bewegung. Wegen Beleidigung der Reichswehr wurde George Cross zur Zahlung von 300 Reichsmark verurteilt und der Verleger Wieland Herzfelde zu 600. Nach der Messe gab es in Berlin noch 2 Jahre Dada-Aktivitäten, dann ging der Kreis auseinander. Die Berliner Ausprägung von Dada hat sich auch aus dem Brennpunktcharakter Berlins ergeben. Den hatte die Stadt 60 Jahre später in der DDR auch. Nur da ging es nicht um Krieg und Frieden, da ging es um die betonierten politischen Zustände. Sorgsam wurde darüber gewacht, dass es nicht bröckelte, die Zensoren waren spitzfindig und die Überwachten übten sich in der Kunst, nichts gesagt zu haben. Da stellten 1982 Hans-Eckart Wenzel, heute Liedermacher und Theatermann, und Steffen Mentsching, heute Intendant des Theaters im thüringischen Rudolstadt, als Duo Wenzel-Mentsching ihr Programm Neues aus der DDR vor.
Wir wollten Kunst machen, also auch zu Metaphern greifen, zu Bildern greifen, die das nicht nur platt abbilden, sondern irgendwie doch auch künstlerisch überhöht und fantasievoll darstellen. Deswegen sind wir zu diesen Mitteln gekommen und haben gesagt, okay, dann zeigen wir eben absurdes Theater, aber eben nicht so absurd, um nur die Absurdität der Welt zu zeigen, sondern vielleicht die Absurdität von Verhältnissen, die undurchschaubar sind oder schwer zu kalkulieren, schwer einzuschätzen. Und da plötzlich funktionierten diese dadaistischen, surrealen Methoden oder Mechanismen irgendwie ganz praktisch. Das waren nicht mehr nur ästhetische Spielereien, sondern das waren, und so hat das Publikum es auch gesehen, durchaus politische Reflexe.
Wollen wir nochmal anfangen? Und womit? Mit dem Anfang? Schon wieder? Es wird überall, all over the world, ever and immer mit dem Anfang angefangen. Eben. Und das stört mich. Und womit meinst du, sollten wir anfangen? Das habe ich dich doch gerade eben gefragt. Womit? Und ich habe gesagt, mit dem Anfang. Und du? Ich habe gesagt, mit dem Anfang. Und womit würdest du anfangen? Na, mit dem Ende. Wenn wir mit dem Ende anfangen, womit wollen wir denn dann enden? Es wird überall... Mit dem Anfang wahrscheinlich.
Möglicherweise.
Ja, aber wenn wir mit dem Anfang enden, dann fangen wir ja am Ende wieder an. Es wird überall, all over the world, ever and immer, mit dem Ende wieder angefangen. Na ja, eben, und das stört mich. Ja, dann, dann fangen wir eben gar nicht an, dann brauchen wir uns auch nicht zu einigen, würde ich sagen.
Wir einfach endlich einmal einer Meinung.
Ja, damit haben wir das Problem aus der Welt geschafft.
Ja, dann können wir anfangen.
Dann können wir endlich anfangen. Und womit?
Mit dem Anfang?
Schon wieder?
Es wird überall, all over the world, ever and...
Oh, du, Geliebte meiner Siebenen, wer bist du, Ungezähltes? Du deiner dich, ich dir, du mir wir, und du, du Herrlichste von allen, du bist...
Der Dadaismus breitete sich mit der Zeit so aus, wie seine Vertreter in alle Winde zerstreut wurden, ob Tirol, Köln oder Holland, und oft gewann dann auch die bildende Kunst stärkeres Gewicht, wie schon in Zürich, als die Dadaisten die Spiegelgasse verlassen hatten. Ganz ohne fremde Anregung kam es jedoch zu Dada in Hannover. Der Krieg war vorbei und das verlangte bei dem Werbefachmann Kurt Schwitters nach künstlerischem Ausdruck.
Ich fühlte mich frei und musste meinen Jubel hinausschreien in die Welt. Aus Sparsamkeit nahm ich dazu, was ich fand, denn wir waren ein verarmtes Land. Man kann auch mit Müllabfällen schreien, und das tat ich, indem ich sie zusammenleimte und nagelte. Ich nannte es März. Es war aber mein Gebet über den siegreichen Ausgang des Krieges, denn noch einmal hatte der Frieden wieder gesiegt.
Seinen Arbeiten hatte er die Überschrift März gegeben, zufällig abgeleitet von Kommerz. Den Berliner Dadaisten war er zu spielerisch, zu harmlos. Aber auch er wurde später von der Kritik wütend angegriffen, wegen seiner genagelten und geklebten Bilder und seiner Gedichte, vor allem der Anna Blume. Und doch wurde die zum bekanntesten dadaistischen Gedicht.
O du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig nicht hierher. Wer bist du, ungezähltes Frauenzimmer? Du bist du? Die Menschen sagen, du wärest. Lass sie sagen. Sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten zersägt. Rot liebe ich Anna Blume, rot liebe ich dir. Du deiner, dich dir, ich dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig in die kalte Blut.
1921 kam es zur Zusammenarbeit mit Raul Hausmann. Merz von Kurt Schwitters blieb aber ein Einmannunternehmen mit dem Hauptwerk Merzbau der monumentalen Installation aus unterschiedlichsten Materialien, oft von der Straße. Sein erster Merzbau hatte sich durch die gesamte Wohnung in Hannover ausgebreitet. Ein Ende gab es erst, als Schwitters 1937 nach Norwegen emigrieren musste, weil seine Kunst von den Nazis als entartet eingestuft wurde. Schwitters spielerische Kraft beim Dichten und Gestalten hat Schule gemacht. Auch im konservativen Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg, da hatte sich die Wiener Gruppe gebildet. Die suchte wie die Zürcher Dadaisten nach eigenen Ausdrucksformen, hier um sich gegen die nationalsozialistischen Überbleibsel zu wehren. Zu ihnen gehörten unter anderem H.C. Artmann, Gerhard Rühm, wie auch Friedrich Achtleitner, ebenso Ernst Jandl mit seiner experimentellen Lyrik wie mit der visuellen Poesie oder der Zusammenarbeit mit Jazzmusikern. Weithin bekannt wurde sein Gedicht Ottos Mops.
Ottos Mops trotzt. Otto, fort Mops, fort. Ottos Mops hopst fort. Otto, so, so. Otto holt Koks. Otto holt Obst. Otto horcht. Otto Mops Mops. Otto hofft. Ottos Mops klopft. Otto, komm Mops, komm. Ottos Mops kommt, Ottos Mops kotzt. Otto, oh Gott, oh Gott.
Ebenso ist der 65-jährige Hannoveraner Friedhelm Kentler von Kurt Schwitters beeinflusst. Der Poet und Alltagsphilosoph spielt mit den Worten, spielt mit dem Sinn und seine Texte folgen einer strengen Logik, auch wenn die dann am Ende nur scheinbar aufgeht. Es ist eben bei ihm immer alles ganz anders.
Ich wurde dann da dazugeschoben, also weil ich bei Dada-Festivals und sowas mit aufgetreten bin, weil ich mit einigen Texten eine Ähnlichkeit der Art und Weise der Herstellung, für die es wahrgenommen haben, hatte, wurde ich gefragt, ob ich Dada mache. Und es gab eine wunderbare Schlüsselsituation, als ein Journalist mich fragte, ob das Dada sei und ob Dada in der heutigen Zeit, also damals, in der heutigen Zeit noch sinnvoll sei. War noch sowas Blödes, Sinnfrage. Ja, und da habe ich aus der Hüfte heraus geschossen, das ist nicht Dada, das ist Wowo. Und ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, dieses Etikett weiter zu besitzen zu müssen. Aber die Presse hat es aufgenommen und dieser Begriff hat selbstständig auch ohne mich weitergelebt und kam immer mal wieder freudig zu mir zurück. In Berlin wurden Texte von mir gespielt, mit Wowo stand in allen Zeitungen. Dann hat auch Hannover kapiert, dass es einen Wowoisten gibt. Und ich habe angefangen, mich zu wehren weiter und habe gesagt, Wowoist bin ich nicht, sondern Wowoist, also Wowo ist eine Seinsform, das kann man sagen, aber ich bin Wowoet im Sinne von Poet. Und die ganzen Spielformen wurden dann hoch und runter klaviert. Notwehr.
Neulich durfte ich wieder dabei sein, wie ein kleines Kind seinen Sprachschatz erweiterte. Das Kind konnte schon das Wort Mama sprechen. Mama heißt ja aus der Kindersprache übersetzt mach mal. Und nun lernte das Kind ein zweites Wort. Die väterliche Aufsichtsperson stand vor der Wiege und das Kind brachte seinen Trotz zum Ausdruck. Es sagte, pa. Voller Gegenwehr, mit kleinen geballten Fäustchen, sogar zweimal, pa, pa. Wie wichtig, war dieses Ereignis.
Oh, neuve et des turbans de rêve noir, douce est la parole de l'eau. Feu lèche les murs sous le regard fendu dans l'orange du matin. Pays d'un sou.
Als Tristan Tzara 1919 nach Paris kam, hatte Marcel Duchamp zwei seiner wichtigsten Werke bereits geschaffen. 1912 den Akt Die Treppe hinabsteigend und 1913 sein erstes Ready-Made Fahrrad. Dem Dadaisten Tzara aus Zürich gelang es als Neuankömmling in Paris alsbald Wortführer der Avantgarde zu werden. Der Boden war in der Kunstmetropole für alles Neue sehr fruchtbar. Tristan Tzara vollführte nun mit seinen neuen Freunden, zu denen André Breton, Louis Aragon, Paul Eluard und Philippe Serpeau gehörten, auch gleich das, was er am besten konnte, einen Spektakel nach dem anderen zwischen Klamauk und Eklat zu produzieren. Dabei nutzte er, wie er selbst berichtet, seine Zürcher Erfahrungen.
Beim Dada-Feste im Saale Gavinot war der Skandal ebenso groß. Zum ersten Male seit die Welt steht, warf man auf die Bühne nicht nur Eiersalatköpfe und Kleingeld, sondern auch Beefsteaks. Das war ein sehr großer Erfolg. Das Publikum war sehr Dada. Wir hatten schon gesagt, dass die wahren Dadaisten gegen Dada waren. Philippe Soupeau trat als Zauberkünstler auf. Unter der Beschwörung des Papstes Clemenceaus und Fochs flogen die Kinderballons aus einem Koffer und stiegen zur Decke. Paul Soudet schrieb in seiner Kritik in Tense, dass in der Tat aus einer gewissen Entfernung die Gesichter dieser beschworenen Persönlichkeiten auf der Oberfläche der Ballons zu erkennen gewesen wären. Der Saal war dermaßen erregt und die Atmosphäre so geladen, dass noch manche andere Suggestion einen Schein von Realität gewann.
Hinter aller Tollheit trat dann immer mehr ein Rivalitätsstreit hervor zwischen Tristan Tzara und André Breton, der seinen Widersacher offen einen Eindringling aus Zürich genannt hatte. Es bildeten sich Lager mit unterschiedlichen Auffassungen über Dada-Veranstaltungen. Der Streit wurde härter. André Breton gewann die Auseinandersetzung schließlich, bei der es um nicht weniger ging als um die führende Position innerhalb der Pariser Avantgarde. Und er machte dann aus dem Dadaismus den Surrealismus, indem er Dada das Rebellische nahm. Sie experimentierten mit Halluzinogenen, die Bedeutung des Zufalls war groß, bis heute ein wichtiges Produktionsprinzip in der Malerei, beim Schreiben und immer wieder auch in der Musik. Und hier ist eine Verbindung zu den Beatles, die auch mit Zufall und LSD gearbeitet haben. In die Reihe der Werke von Karl-Heinz Stockhausen oder Luigi Nono gestellt, wird das Stück Revolution No. 9. Dabei ist John Lennon mit Tonbändern ähnlich verfahren wie lange Zeit zuvor Hans Arp, der ein Bild zerrissen hat und die Schnipsel auf den Boden fallen ließ. Das war dann das Bild, das ihm lange Zeit vorschwebte. Marcel Duchamp und Man Ray haben sowohl für Paris als auch für New York Bedeutung gehabt. Die Amerikaner waren an der Pariser Avantgarde interessiert. Außerdem haben die beiden mit Dada in New York offene Türen eingerannt. Es gab schon lange vor Cabaret Voltaire Aktionen in den USA, die man Dada hätte zurechnen können. Auch 1912 das Bild Duchamps Akt Die Treppe hinabsteigend, das einen handfesten Skandal ausgelöst hatte. Dann die Galerie 291, wie auch die Zeitung mit gleichem Titel von Alfred Stieglitz. Vieles ging nahtlos ineinander über, aber auch hier war Dada oder der Surrealismus oder einfach Marcel Duchamp und andere aus Europa Anstoß. Das Readymade kann als eine Verbindung von Dada und Pop Art bezeichnet werden. Zufällig entstanden, mit der Willkür, das Kunst zu nennen.
Ich wollte ja eigentlich kein Kunstwerk daraus machen. Der Ausdruck Readymade tauchte erst im Jahre 1915 auf, als ich nach Amerika ging. Er interessierte mich als Wort, aber als ich ein Fahrradrad mit der Gabel nach unten auf einen Schemel montierte, dachte ich dabei weder an ein Readymade noch an irgendetwas anderes. Ich wollte mir nur so die Zeit vertreiben. Es gab keinen bestimmten Grund dafür. Ich wollte es nicht ausstellen und nicht beschreiben. Nichts dergleichen.
Spätestens in New York waren für Dada die Tore zur Welt weit geöffnet. Ein Zimmertheater in der Spiegelgasse war der Anfang und die Haltung war Anarchie, Verweigerung und Provokation. Der Wille, angesichts des Ersten Weltkrieges das System, welches ihn zu verantworten hatte, zu schlagen, wie heute, oder wenigstens Sand ins Getriebe zu geben. Um die Haltung geht es noch heute. Denn wenn die Frage nach Dada in der Gegenwart steht, geht es nicht um Lautgedichte, Applikationen oder Readymades, da geht es um eben jene unangepasste Haltung. Oder wie George Bernard Shaw es altersweise formuliert hat, was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute, seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Diese Art der Außergewöhnlichkeit geht auch von Andy Warhol aus, mit Monroe und Brillo-Schachteln. Und er hat der Band Velvet Underground Proberäume zur Verfügung gestellt, weil die Musiker den anderen zu laut waren. Heute ist die Band eine Ikone und ein Beispiel für eine unangepasste Kunst.
Die Lila, von der Herr Meier sprach,
war da hat Hände und
Hilkoreum.
Ich dir, du mir wieder.
Dans l'Orange.
Die Weltbewegung aus der Spiegelgasse. Dada als Anstoß. Feature von Harald Pfeiffer. Sprecher waren neben dem Autor Corinna Waldbauer, Christian Kutowski und Axel Thielmann. Sie hörten eine Sendung von SRF 2 Kultur 2016. Dada finden Sie in diesen Tagen überall bei uns im Programm hier auf SRF 2 Kultur, zum Beispiel in Lyrik am Mittag. Nächste Woche, jeden Tag um 11.30 Uhr, lassen wir Hugo Balls Karawane in ganz verschiedenen Interpretationen vorüberziehen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.